Sie hören SBS German.
Der Fachkräftemangel, der ist nicht nur hier in Australien, sondern auch in Deutschland und vielen anderen Teilen der Welt ein wirklich großes Thema. Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft nennt konkrete Zahlen. Laut der Verfasser könnten bis 2029 in Deutschland 723.000 Fachkräfte fehlen. Doch was bedeutet das eigentlich konkret? Darüber habe ich mit dem Datenanalysten und Demografieexperten Simon Küstenmacher aus Melbourne gesprochen. Dieser Fachkräftemangel, das ist ja wirklich so ein Sammelbegriff, und wenn man das so hört und darüber liest in den Medien, wenn man auch natürlich dann Politikerinnen und Politikern zuhört, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, wir reden hier wirklich von absoluten Top-Level-Fachkräften, Mechatronikern, pharmazeutischen Assistenten oder Mitarbeitern, Pflegekräfte, sprich Krankenschwestern und Pfleger und so weiter und so fort. Aber ganz so ist es ja nicht, oder? Fachkräftemangel bedeutet ja viel, viel mehr. Also hinter diesem Begriff steckt ja einiges.
Ganz genau. Und der Begriff Fachkräfte, das kann man eigentlich ein bisschen eintüten und das einfach Arbeitermangel nennen. Weil darüber reden wir. Wir reden darüber, dass es nicht genug Menschen gibt, um spezielle Jobs zu füllen. Und dass die Jobs natürlich irgendeine Qualifikation haben, die man braucht, um diesen speziellen Beruf auszuführen. Das ist immer klar. Es gibt auch technisch gesehen unqualifizierte Jobs, also unskilled labor im Englischen. Das ist sowas wie ein Kellner, das oder ein, wenn du im Supermarkt die Regale einräumst, das kannst du alles machen, ohne eine Ausbildung zu haben, ohne irgendeinen Wisch zu haben, wo drauf steht, dass du das machen darfst. Aber das sind relativ wenige Jobs. Auch wenn du ein Barista wirst zum Beispiel, musst du ein Wochenende lang irgendeinen Trainingskurs gemacht haben und musst so einen Schein haben dafür. Und dann bist du offizielle Fachkraft. Du bist auch eine Fachkraft, wenn du putzen gehst. Also das ist einfach nur, der Begriff heißt eigentlich nur Arbeiter.
Das heißt also, selbst so ein Kurzkurs übers Wochenende zum Barista, damit bin ich dann laut Statistik eine Fachkraft, ja, in dem Sinne. Oder wenn ich jetzt auch denke an den Einzelhandel, da gibt es jetzt ja gerade Sorgen, oh, es gibt nicht genug qualifizierte Verkäuferinnen und Verkäufer. Daran denkt man jetzt ja vielleicht wirklich nicht, wenn man an Fachkräftemangel denkt, dass diese Berufsgruppen, die natürlich alle wichtig sind und auch so eine Wirtschaft am Laufen halten, dass die mit dazugehören. Weil dann verändert sich das Bild ja auch ein wenig, was wir eigentlich brauchen, was wir benötigen, was fehlt.
Genau, also Ingenieure, Doktoren und so weiter sind natürlich auch immer benötigt, aber viele andere Jobs haben auch einen Fachkräftemangel, also einfach einen Arbeitermangel. Und da muss man sich natürlich immer eine Wirtschaft ganz genau angucken und sehen, wo fehlen jetzt schon Arbeiter und wie wird sich das in der Zukunft entwickeln. Weil man kann ja relativ gut messen, wie alt die Arbeiter sind in einem speziellen Job. Also wenn du dir anguckst über Australien oder über Deutschland hinweg, wie alt sind Krankenpfleger, wie alt sind dieser und jener Doktor, Art von Doktor, dann siehst du eben, wie viele Leute 55 bis 64 sind oder so. Oder so weißt, diese Leute arbeiten jetzt noch schön brav, aber innerhalb von 10 Jahren sind die alle komplett verschwunden und sind in Rente gegangen. Das heißt, da muss man die also nachfüllen. Und das wird halt schwierig. Und man sieht Jobs, wo dieser Fachkräftemangel, der dann entsteht, einfach durch eine Generation, die in Rente geht. Man kann das messen, und man sieht halt jetzt auch schon Jobs, wo wir einfach nicht genug Leute haben, wo wir einfach wissen, dann stehen Engpässe einfach nur, weil wir nicht genug Truckdriver haben in Australien zum Beispiel. Deshalb gehen halt Transportkosten hoch. Das ist nervig für jeden, weil du dann einfach ein Premium hast auf deinen Transport. Und dann zahlst du mehr. Und so geht das durch und durch. Wenn du Fachkräftemangel irgendwo hast, dann passieren Sachen langsamer. Die Wirtschaft ist weniger produktiv, weniger effizient. Genau, man kann relativ gut messen, wo das der Fall ist.
Ja, und wenn man jetzt wirklich sich darüber bewusst wird, was hinter diesem Begriff eigentlich steckt, also welche Palette an verschiedenen Jobs, für die wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen, qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen, dann kann man sich vielleicht auch besser erklären, woher dieser Mangel kommt. Weil wenn ich jetzt so denke an einen Einzelhandelskaufmann oder Kauffrau, also es ist absolut okay, den Job auszuüben und diese Ausbildung zu machen, aber dann wird es ja relativ schwierig in Städten wie Brisbane, Melbourne, Sydney, wo ja die Lebens Erhaltungskosten wirklich hoch sind. Also davon, also mit diesem Einkommen, was man dann ja in solchen Berufen dann bekommt, ein Leben hier zu finanzieren, wird ja wahrscheinlich etwas schwieriger. Und das vermute ich ist ja eine Erklärung, warum es da einen Mangel gibt oder nicht genug Leute kommen, die sagen, ja, nee, super, funktioniert für mich, für 50, 60.000 Dollar dort zu stehen und zu arbeiten.
Ja, genau, und da sehen wir eben größere gesamtwirtschaftliche Probleme. Also wenn die Lebenshaltungskosten in Sydney, unserer teuersten Stadt in Australien, wenn die immer weiter hochgehen, dann wird das Leben für spezielle Jobs ganz besonders schlimmer jedes Jahr, weil du brauchst zum Beispiel Leute auf Niedriglöhnen, brauchst du überall in der Stadt, weil du hast überall in der Stadt brauchst du Leute, die deine Cafés managen, die deine Büros putzen, die Supermarkt oder die im Einzelhandel helfen. All das ist absolut dringend notwendig und eine Stadt funktioniert nicht ohne diese Leute. Aber du kannst diesen Leuten nicht Gehälter bezahlen, dass das Leben in der näheren Umkreis attraktiv ist. Wenn ich mir anschaue, in Double Bay, wer putzt denn da? Wer arbeitet denn da in den Cafés? Also das sind ja das sind Jobs, um da in der Nähe wohnen zu können, müsste man also den Leuten das Sechsfache zahlen, von was sie verdienen. Das funktioniert eben nicht. Deshalb sagt man, es wäre sehr, sehr wichtig, wenn du Lebenshaltungskosten runterdrückst, weil du kannst nicht Wages, also die Gehälter nach oben pushen. Das ist außerdem inflationär. Das wollen wir auch nicht, ja, weil dann müssen wir wieder unsere ganzen Interest Rates hochmachen und so weiter. Und das ist alles, macht auch wieder die Wirtschaft langsamer. Also die Lebenshaltungskosten nach unten zu drücken, ist eins der obersten Ziele. Und das hat halt hauptsächlich zu tun mit den Mietkosten und mit Stromkosten. Das sind die zwei wichtigsten, oder Stromkosten, Energiekosten, weil Petrol Prices sollten auch mit reinrechnen. Das sind die wichtigsten Sachen, die wir in Australien nach unten pushen müssen, um das Leben auf niedrigeren Gehältern attraktiver zu machen. Und das Risiko, wenn du das eben nicht hinbekommst, ist, dass dann der Druck von Unions zum Beispiel oder von einfach Arbeitern allgemein, die auf Niedriglöhnen sind, die sagen natürlich, Alter, wir können uns das ganze Zeug hier nicht leisten, wir brauchen mehr Geld. Und das ist dann wiederum im Zuge inflationär, wenn du Leuten mehr Geld gibst. Und dann musst du wieder die Interest Rates höher machen. Und wenn du höhere Interest Rates hast, dann bluten also das untere Drittel der Einkommensverteilung, die bluten deutlich mehr. Also es ist absolut wichtig, dass wir Lebenshaltungskosten runter machen, anstatt die Wages zu sehr anzuheben. Es hört sich immer irgendwie gemein an, wenn man sagt, wir will Leuten nicht zu viel Geld geben. Aber es ist wichtig, um diese Wirtschaftsbalance zu halten.
Ja, und da habe ich mich auch gefragt beim letzten Besuch in New York oder wenn man mal in wirklich in so einer Stadt war wie London, die Ausmaße hat, wo ja Leute wirklich stundenlang pendeln, um zur Arbeit zu kommen mit Zügen, weil sie so weit außerhalb wohnen. Irgendwo gibt's da ja aber auch ein Limit. Und wenn man sich jetzt eine Stadt wie Sydney anschaut und guckt, wo so der Median-Hauspreis liegt und selbst wenn man ganz, ganz weit draußen guckt, am Rand von Sydney, wie kann das dann überhaupt irgendwann noch funktionieren? Also wenn ich jetzt in einem Gewerbe arbeite, ich bin Skilled Worker, in dem ich jetzt nicht irgendwie 200.000 Dollar oder mehr verdiene, muss ich ja irgendwo leben. Irgendwann kommt doch dieses System vermutlich dann auch an seine Grenzen, denkt man. Aber dann guckt man sich Städte an wie London und New York, die ja weiter noch funktionieren. Was ist da los? Wie stehen solche Städte nicht still und was für eine Lösung gibt es dafür?
Ja, also die Städte stehen nicht still, weil Leute nach wie vor gehen zu den großen Städten. In Australien haben wir im Grunde nur 5 große Städte. Also 80% des Bevölkerungswachstums fließt in nur 5 Städte. Und wir haben über 2/3 der Leute, die in den 5 größten Städten wohnen. Wir clustern immer mehr Leute in nur diese 5 Städte. Also das wird immer extremer. Und natürlich gehen die Preise in diesen Städten brav nach oben. Und dementsprechend wird das Leben immer lustiger, wenn du auf Niedriglohn bist. Ja? Was wir halt die erste Reaktion, die wir immer sehen in Haushalten, ist, dass die Leute länger arbeiten, mehr arbeiten und dass es vor allem eigentlich gar keine Ein-Einkommens-Haushalte gibt. Also es sind alles Dual-Income-Households jetzt. Wir haben also die Frauen in Australien gehen arbeiten in einer brutal hohen Rate. Und das ist, soweit kannst du es erstmal machen. Ein Haushalt kann erstmal ein bisschen was wegbuffern, indem er einfach härter arbeitet, indem mehr Leute mehr Stunden arbeiten. Aber wir kommen jetzt auch da an eine Grenze. Und dann kannst du eben sagen, ja, okay, wir ziehen also weiter raus. Also du ziehst weiter weg von wo die Jobcenters sind. Und dann kannst du sagen, ja, okay, wir ziehen in kleinere Blöcke. Also der Average Block Size in Australien wird ja auch immer kleiner. Und auch da kommen wir jetzt an eine Grenze. Und so langsam, wenn du dann an eine Grenze stößt, dann sind die Leute ein bisschen sauer. Dann fangen die Leute an zu sagen, ja, dieses System, das funktioniert nicht mehr für uns. Und was sie meinen mit dem System, das ist erstmal relativ vage, aber sie sind erstmal sauer. Und das, dann bist du also so sauer, dass du sagst, ja, also diese Standardparteien, für die wir wählen, die wir bisher gewählt haben, die machen nicht mehr für uns, die arbeiten aktiv gegen uns. Also wählen wir Alternativen am linken und am rechten Rand.
Ja.
Da sind wir erstmal sauer und wir wollen es erstmal weghaben. Und dann ist die Idee, dass du sagst, ja, also schau mal, es wurde jetzt immer schlimmer und dann ist die Idee ist, dass du sagst, es kann nicht mehr schlimmer werden. Und das ist natürlich erstmal auch eine falsche Annahme. Es kann deutlich schlimmer werden. Australien ist nach wie vor ein Land, das sehr gut funktioniert, was reich ist im internationalen Vergleich. Und wir könnten es theoretisch deutlich an die Wand fahren und könnten Leben deutlich schlimmer machen für Leute. Also das ist auch eine Möglichkeit. Aber wenn du eben das Gefühl hast, lang genug, dass du arbeitest, du machst deinen Teil, du arbeitest hart, aber kriegst nicht mehr die Lebensqualität, die du findest, dass dir zusteht, dann fängst du eben an, für Political Extreme Solutions zu wählen und so kommen wir dann dahin. Und das sehen wir eben in der ganzen westlichen Welt, sehen wir das fröhlich, wie das so vor sich hin passiert, dass wir immer weiter, aber hauptsächlich nach rechts uns lehnen, um da eben Alternativen zu gucken, weil die Idee ist, wir müssen irgendwas anders machen.
Jetzt hier in Australien, eine Partei wie One Nation, in der Opposition lebt sich sehr gemütlich und da kann man immer schön kritisieren. Und der Fairness halber, wie du es ja auch angesprochen hast, muss man ja auch sagen, Menschen, die jetzt auf diese Partei zeigen, naja gut, die letzten Dekaden, wer hat denn die Verantwortung übernommen? Dementsprechend richtet sich dann wahrscheinlich auch der Frust und der Frust über den Verlust dieses Australian Dream dann auch auf die etablierten Parteien.
Also ich würde sagen, man kann nach wie vor behaupten, dass, wenn wir jetzt uns die australische Landschaft angucken, dass Votes for One Nation sind zu einem sehr hohen Anteil noch Votes against the Two-Party-System.
Ja.
Also wir wählen eigentlich noch aktiv gegen Labour und Liberal. Und da habe ich auch schöne Stücke drüber geschrieben, dass ich also sehe, dass die Zwei-Party-Landschaft in Australien am Sterben ist. Also in Australien herrscht ja Preferential Voting. Das heißt also, wenn du für irgendeine Tierschutzpartei stimmst oder für irgendwas, dann irgendwann geht deine Stimme zu Labour oder zu Liberal, weil du halt deine Reihenfolge der Parteien sagst. Und das hat erstmal die zwei Parteien beschützt. Aber wenn wir eben angucken, die Federal Election in 1987, da haben 2% der Australier für eine Third Party gewählt, also für irgendwas anderes als Labour und Liberal.
Ja.
Bei der letzten Election war das ein Drittel, also 33%. Und wir wissen auch, dass das immer noch weiter wird, dass immer weniger Leute für die zwei großen Parteien wählen. Da muss ich gar nicht so was Nerviges machen, wie mir hier dieses aktuelle politische Tagesgeschäft anzugucken. Ich kann einfach zu der Australian Election Study gehen. Das ist ein großes Research-Projekt, das findet nach jeder Election statt seit den 60ern. Und da werden irgendwie, also ein sehr großes Sample, 3.000, 4.000 Leute werden gefragt, was denkst du denn eigentlich so über die politische Landschaft und warum hast du gewählt? Und die schnelle Zusammenfassung ist, dass jeder unter 45 Jahren die Labour and Liberal Parties hasst. Und die Wähler, du hast keinerlei Loyalty, keine Party-Membership, du wählst doch nicht wiederholt die gleiche Party. Du bist einfach sauer mit den zwei Partys. Und wenn du dein Kreuz bei Labour gemacht hast, dann hast du wahrscheinlich nicht für Labour gewählt, sondern gegen die Liberals und andersrum. Und dann wissen wir also, wenn du das so weitermachst und du sagst, mit jeder Election Australien verlieren wir 3 Jahre von alten Wählern, die sterben und die brav Labour oder Liberal gewählt haben, und du steckst 3 Jahre an jungen neuen Wählern rein, die also Labour und Liberal offiziell und offen verabscheuen. Und dann weißt du, dass in 6 bis 7 Elections, also 18 bis 21 Jahre oder so, ist es absolut unmöglich zu glauben, dass du noch eine Labour oder Liberal Party an der Power hast. Ja, und das fällt vielen Leuten ein bisschen schwer, das vielleicht zu sehen, aber
Ja.
wir sehen ja in Deutschland eben sehr, sehr schön, wie so eine SPD, die 40% von den Stimmen bekommen hat, jetzt irgendwie im einstelligen Bereich rumkrebst. Also das ist ja möglich, so schnell zusammenzufassen. Macron hat die Regierung übernommen mit einer neuen Party in Ungarn, also eine neue Party an der Macht. Und das passiert in ganz Europa. Das ist ganz schnell, dass du deine Parteienlandschaft umändern kannst. Und das sehen wir auch. Also sollte in Australien, meiner Meinung nach, die Labour oder Liberal Party sollten das sehr, sehr ernst nehmen
Ja.
und sollten jetzt absolut proaktiv Politik machen, die das Leben für die jungen Wähler, also wir nehmen die Leute ungefähr unter 45, die ganz krass bevorzugt. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil der Voterblock über 45 Jahre ist deutlich stärker und deutlich einflussreicher. Und dann hast du also die schöne Wahl als Partei. Mach ich jetzt Politik, die mehr langfristig das Überleben sichert und kurzfristig die Macht kostet, oder was mache ich? Und soweit haben wir nur rumgekrebst und haben nicht irgendwie großartigen neuen Plan geschaffen, wie das Leben deutlich mehr affordable wird, wie wir eine neue Einkommenssteuerverteilung haben in Australien zum Beispiel. All sowas würde den jungen Wählern deutlich was nutzen, würde die Leute optimistischer stimmen über ihre Zukunft. Aber du müsstest halt eigentlich aktiv gegen deine Hauptwählerschaft, die älter ist, arbeiten. Und wer hat schon diesen Mumm?
Ja, das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da schließt sich auch wieder der Kreis unserer Unterhaltung heute, weil natürlich, wie du gesagt hast, es ist ein System, es hängt alles zusammen und Fachkräftemangel hängt zusammen auch mit der Bezahlung, mit den Lebensunterhaltungskosten in Städten, in den großen Städten hier in Australien. Es ist super zu sehen. Das führt zu Frust und einfach zu auch einer Desillusionierung der Bevölkerung, weil, wie du auch gesagt hast, der Tag hat halt nur 24 Stunden und irgendwann, wenn ich irgendwie dann mittlerweile 18 Stunden arbeite pro Tag oder 16 Stunden, drei Jobs oder wie auch immer und immer noch nicht vorankommen, dann ist wahrscheinlich auch nicht unwahrscheinlich, dass Leute frustriert sind und dementsprechend dann auch zur Wahlurne gehen. Jetzt gucken wir mal, nehmen wir mal das Beispiel aus Deutschland, das kann man bestimmt auch auf Australien abbilden, Volkswagen. 100.000 Arbeitsplätze stehen vor dem Aus, 600.000 Menschen sind dort angestellt, eines der wichtigen Unternehmen. Da würde man jetzt ja vielleicht denken, Stichwort Fachkräftemangel. Okay, 100.000 Menschen sollen gehen über gewisse Zeit. Die sind ja alle qualifiziert. Die kann man auch irgendwie umqualifizieren. Also wo ist das Problem? Da haben wir doch genug Leute, die schlau sind. Die können wir auch bestimmt irgendwie schnell irgendwo anders integrieren. Da müsste doch eigentlich das Problem gelöst sein.
Ja, also und Teil davon wird auch funktionieren. Also Teile dieser Leute werden halt umgeschult und werden in der Region, wo sie sind, irgendwie einen neuen Job finden und das wird schon irgendwie machbar sein. Relativ häufig ist dann eine Umschulung, also wenn du dir jetzt diese 100.000 Leute vorstellst, die VW entlässt und die dann irgendwelche neuen Jobs finden, die wohnen halt irgendwo. Ja,
Ja.
also die sind ja jetzt schon ausgebildet und sind alt, also die werden von den 20ern bis zu den 60ern sein hauptsächlich. Ja, also die haben sehr verschiedene Lebensrealitäten. Manche Leute werden dann einfach schneller in Rente gehen und werden also dann einfach weniger Rente haben, weil sie weniger eingezahlt haben. Aber das ist so, werden die sich rausmogeln. Manche von den jungen Leuten werden mal eine Zeit lang arbeitslos sein, lassen sich umschulen und sind dann wunderbar integriert im Arbeitsmarkt. Und manche Leute haben halt dann diese große Entscheidung: Ja, jetzt geht unsere Werkstatt geht flöten, ziehe ich um. Aber ich habe hier meine Familie und manche sind noch und so weiter. Das sind sehr, sehr schwere Schicksalsentscheidungen,
Ja.
die sich da stattfinden. Das ist die jetzige individuelle Problematik. Aber was dann natürlich der Fall ist, wenn du einfach ein kleineres VW in Deutschland hast, dann die jetzigen 18-Jährigen, die dann jetzt ihre Karrieren beginnen, die lassen sich da halt nicht ausbilden zu irgendwie bei VW, sondern gehen eine andere Karriere. Also im allgemeinen Langen ist ein System, so ein großer Arbeitsmarkt wie Deutschland, durchaus in der Lage, sich da wieder einzurenken und das Ganze glättet sich dann aus. Aber die 100.000 echten Menschen, die jetzt akut ihre Jobs verlieren, für die ist das deutlich, deutlich schwieriger als für das Gesamtsystem, also im langen Zeithorizont.
Simon, es ist immer wieder Wahnsinn, mit dir zu sprechen. Eine Flut aus Daten, aus Informationen, und du brichst einen das so wunderschön runter. Man kann es irgendwie dann ein bisschen besser verstehen. Ich danke dir vielmals für deine Einblicke, für dein Wissen, und das ist echt immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Danke.
Ja, immer gerne.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.